Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf es einen alten Bekannten. Deswegen heißt die heutige Folge auch mal wieder Okay Cool trifft wieder und nicht wie sonst Okay Cool trifft. Eingeweihte wissen Bescheid. Alle, die frisch zu diesem Format gekommen sind, herzlich willkommen. Keine Sorge, ist alles in Ordnung. Es gibt nur ein Wiederhören. Aber was sage ich nur? Es war ein ganz tolles Wiederhören, denn Luca Beisel, der heute zu Gast ist, er ist Indie-Entwickler aus Berlin und er hat ein paar spannende Monate im Rücken. Wir haben uns zuletzt gehört im August letzten Jahres, also 2023. Und damals stand Luca an einem ganz spannenden Punkt seines Schaffens und seines Lebens, denn er hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Zeit lang an einem Spiel gearbeitet namens Rogue Voltage, ein Roguelite, oh Gott, das ist so schwer zu erklären, darüber werden wir auch in der Folge sprechen, das mich ganz verzaubert hat. Es geht im Grunde darum, dass in Rundenkämpfen eine kleine Gruppe sich durch Dungeons crawlt und der Knaller bei diesem Spiel ist, dass die Angriffe und die Fähigkeiten dieser Figuren, die man da so steuert, nicht klassische Fähigkeiten sind, die man zum Beispiel als Karten ausspielt oder die irgendwie immer verfügbar sind. Man drückt ein Knöpfchen und dann gibt's einen Faustschlag. Nein, jede Figur trägt elektrische Module mit sich herum in der Tasche, ne, Rucksack, wo auch immer. Und pro Runde muss man entscheiden, wo man den begrenzt verfügbaren Strom einlädt. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Modul, das angreift, ich habe aber auch ein Modul, das einen Heiltrank generiert, wenn Strom drauf geht. Und jetzt muss ich in der Runde entscheiden, um ein ganz simples Beispiel zu geben, welchem dieser Module gebe ich einmal Strom, um dann diesen Effekt zu erzeugen. Ihr ahnt schon, zum einen ein System, das super komplex werden kann und wird, zum anderen auch ein System, für das man durchaus Köpfchen braucht. Es ist so ein Grübel. Es ist ein Grübel-Roguelite, mit dem ich vor einem Jahr, als ich es entdeckt habe im Steam Next Fest noch als Demo, ganz, ganz viel Spaß hatte. Und dann habe ich ihn damals eingeladen und mal so ein bisschen ausgefragt, ne, Luca, wie ist es denn? Wie fühlt es sich an, so ein Spiel unter der Haube zu haben, von dem man schon ahnen kann, das kann ein Publikum finden. Das könnte was werden, das war eine gute Idee. Dann haben wir damals drüber gesprochen, über seine nächsten Schritte, seine nächsten Pläne, wo er sich zum Beispiel auch noch überlegt hat, Mensch, sollte ich mit einem Publisher zusammenarbeiten? Mache ich alles ganz alleine, wie die Indie-Entwickler in der Garage oder im Schlafzimmer? Ne? Ich sitze da an meinem PC und mache komplett alles aus eigener Kraft. Das waren Fragen, die sich damals gestellt hat. Und heute, jetzt zum Zeitpunkt dieses Podcasts, vor etwas mehr als einer Woche, ist Rogue Voltage tatsächlich erschienen im Early Access auf Steam, kommt dort auch bei seiner Community, die es bisher gefunden hat, gut an. Und jetzt war es natürlich spannend, ihn nochmal einzuladen und zu fragen, hey, wie hast du das gemacht? Vor allem, was hast du gemacht? Was hast du in den letzten Monaten gemacht seit unserem ersten Gespräch? Wie bist du auf Publisher zugegangen? Bist du überhaupt auf Publisher zugegangen? Wie hast du dein Spiel gepitcht? Wie sahen die Entscheidungen zum Release aus? Und wie hast du den Release selbst tatsächlich verbracht? All das und mehr waren Fragen, die in diesem Gespräch hier ganz zentral waren. Es war ein schöner Blick mal wieder hinter die Kulissen der Indie-Entwicklung, mit welchen Entscheidungen und Fragen man sich da so auseinandersetzen muss. Ihr habt das sehr genossen. Luca, cooler Typ, vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß, also wirklich enorm viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Gespräch zwischen Luca Beisel und mir. Ein kleiner Hinweis noch vorneweg, ihr seid herzlich eingeladen, Okay Cool bei den Plattformen eurer Wahl mit Sternchen und Bewertungen und tollen Kommentaren zu bewerben. Das hilft sehr, dass viele neue Leute diesen tollen Podcast hier entdecken und merken, wie schön es ist, mit aufmerksamem Auge durch unter anderem die deutsche Spielebranche zu laufen. So, nun aber, los geht's, ab geht's. Ich freue mich ganz doll, dass wir uns hören. Ich wollte dich ja eigentlich erwischen auf der Emaze in Berlin. Hat nicht geklappt. Kater war krank. Es klingt wie so eine Ausrede von so einem Achtjährigen, aber es war tatsächlich so. Der Kater war krank. Ich musste auf ihn aufpassen und konnte dich da leider nicht erwischen.
Ah, du deswegen warst gar nicht erst mich da. Okay, nee, ich dachte, wir haben es verpasst. Ja. Nee, also schade, aber bei der Gamescom halt dann wieder wahrscheinlich dieses Jahr.
Gamescom und vor allem jetzt. Jetzt haben wir auch ein bisschen Gelegenheit, uns auszutauschen. Ich habe mal nachgeguckt, Luca, und zwar, du warst hier zu Gast im August letzten Jahres. Und ich glaube, in einem so kurzen Zeitraum war noch nie jemand aus der Reihe Okay Cool trifft bei Okay Cool trifft wieder zu Gast. Das ist die erste Auszeichnung dieses Gesprächs von vielen. Wie fühlt sich's an?
Ich habe ziemlich Lust. Ich habe sogar dann irgendwie vor 2 Monaten erst noch mal kurz unser Gespräch noch mal angehört. Ja, und Ja, also ich habe, es war lustig beim letzten Mal, ne? Und es war ja auch nochmal cool, dass wir uns dann auf der Gamescom getroffen haben. Und jetzt ist ja dann doch irgendwie Zeit bisschen ins Land gestrichen und jetzt freue ich mich, da nochmal weiter zu quatschen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
Ja, und es ist ja wirklich ein ganz spannender Punkt gewesen. Also beim letzten Mal hatte ich dein Spiel Rogue Voltage entdeckt im Rahmen des Steam Next Fests, ganz frisch, letztes Jahr im Sommer, und war hin und weg. Ich habe allen Leuten davon erzählt, Leute, guckt euch das an. Es ist ein Spiel durchaus komplex. Also ich saß manchmal davor und fühlte mich extrem dumm, aber trotzdem auch irgendwie gut dabei. Hab allen Menschen, wie gesagt, davon erzählt und dann mit dir sprechen zu können, das war ganz großartig. Und jetzt ist ja tatsächlich, obwohl es ja gar nicht so lange her ist, nicht mal ein Jahr, eine ganze Menge passiert. Jetzt frage ich erstmal so rum, weil das ist jetzt was, was mich sehr neugierig stimmt. Als du jetzt nochmal reingehört hast, ne, in unser Gespräch von damals, ist dir irgendwas aufgefallen, inhaltlich oder so, wo du denkst, so, ach guck mal, da muss ich jetzt drüber schmunzeln, das habe ich Vergangenheits-Luca noch erzählt und dann kam alles ganz anders. Gab's da irgendwas, was dir ins Ohr gesprungen ist?
Eigentlich nicht, außer dem Zeitplan, der sich jetzt nochmal ein bisschen nach hinten verschoben hatte, war das eigentlich alles, entspricht das eigentlich noch genau dem, wie ich jetzt über die Sachen noch denke. Ja, ich meine, das Gespräch damals war wirklich insofern extrem hilfreich, deswegen nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass mich dann reihenweise Leute angesprochen haben. Du bist ja gerade überall. Und das ist natürlich absurd, weil ich war ja überhaupt nicht überall, nee, aber gar nicht. Weil du das halt in verschiedenen Podcasts irgendwie ein bisschen geplagt hattest, ja, ja. Ne? Da haben die Leute aus deren Warte halt auch gedacht, die haben das aus ganz verschiedenen Ecken gehört, wenn es aber eigentlich nur Dom Schott und seine Pappenheimer so waren. Insofern, ja, nee, vielen Dank nochmal. Das war echt insofern wichtig, als dass ich dann zum ersten Mal von Leuten irgendwie gehört habe, ah, wow, du. Also ne, das hat mich so ein bisschen auf die Landkarte irgendwie gebracht. So.
Abgefahren.
Und viele Leute, die dann vorher nicht genau wussten, jetzt auch gerade so im Saftladen und der Umgebung, die mich halt vielleicht vom Sehen kannten, aber die jetzt nicht genau wussten, wer bin ich, was mache ich, so, die haben dann auch gesagt, interessant und so, ich habe auch mal reingespielt. Also das war wirklich extrem hilfreich. Und da fing es dann quasi an. Also das war dann quasi der Anfang dieses Early Access Marketing Outreach Periode, die jetzt halt irgendwie immer noch anhält.
Ja, und gleichzeitig, also erstmal das, was du gesagt hast, ich glaube, wir hatten schon mal bei anderer Gelegenheit ganz kurz drüber gesprochen, ich finde das nach wie vor, also mich freut das natürlich riesig, dass dann das Leute auch gehört haben und dann das vielleicht als Anlass sogar genommen haben, sich das mal genauer anzugucken. Gleichzeitig, um das mal kurz zu teilen, ich finde es auch immer noch surreal, also das gibt's jetzt hier seit 4 Jahren oder was, diesen Podcast, und ich immer noch, nach wie vor, ich meine das ganz ernst, es ist eine ganz komische Vorstellung zu sehen oder sich zu überlegen, dass hinter diesen Download-Zahlen, die ich ja sehen kann, auch wirklich Menschen stecken und nicht irgendwie so eine Roboterfabrik, die einfach nur automatisch so einen Download ziehen und dann sagen, alles klar, plus eins, sondern da sitzen halt Menschen. Ich find's nach wie vor, also es führt jetzt auch nirgendwo hin. Ich find's einfach nur, ich freue mich und ich find's aber immer noch surreal. Das ist
und vor allem, das sind ja nicht irgendwelche Menschen, sondern es sind da Leute, die wahrscheinlich selber mit einem Bein in der Spielebranche stecken oder die in der Kulturbranche oder der Journalismus. Branche. Insofern sind es ja irgendwie auch Leute, die da am Ball sind, so oder am Ball sein wollen. Ja. Und deswegen macht es ja nochmal irgendwie intensiver oder relevanter, wenn ich da quasi mal kurz was erzähle, so dass auf einmal die Leute merken, ah wow, hier ist irgendwie jemand Neues, der was zu erzählen hat. Ja, also das war wirklich extrem angenehm, dann auch so ein bisschen zu merken, man schraubt sich dadurch halt dann rein in diese Industrie und in diese Szene. Und vorher, ich habe das ja selber gemerkt bei meinem eigenen Amaze-Besuchen die letzten 3 Jahre.
Ja,
vor 3 Jahren war es so, da war ich noch gar nicht im Saftladen, da war ich einfach nur, habe ich privat dran gearbeitet. Da hatte ich ein Ticket und bin aber nicht hingegangen. Also nicht für die, ich hatte, glaube ich, so ein Abendticket oder so, weil ich dachte, ich kenne da niemanden, ich habe da irgendwie gerade keine Lust dazu. So letztes Jahr war es dann auch so, ich war da so ein bisschen am Rand und dieses Jahr habe ich echt gemerkt, man kennt halt dann doch mehr Leute.
Ja.
Man kann die ganze Zeit irgendwie Leute begrüßen und man freut sich mit denen dann sich auszutauschen über deren Projekte, über das eigene Projekt. Das ist irgendwie dann echt auch spannend zu sehen, wie man halt dann selber so reinrutscht als Mensch und als eben ja mit dem Projekt. Genau.
Und jetzt ist ja was Abgefahrenes passiert. Also nicht nur erstmal komplett abgefahren, dein Spiel ist erschienen im Early Access, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wirklich vor exakt einer Woche, es wird noch abgefahrener. Und das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt bei einem Gast hier im Podcast. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber zumindest nicht häufig. dass das Spiel erschien, während du auf der Emails an deinem Stand rumgestanden bist. Das finde ich abgefahren. Normalerweise ist es ja oft, also wirklich häufig so, dass mir das auch erzählt wird, die Entwicklerteams, ne, sammeln sich vom roten Knopf, drücken feierlich drauf, es gibt eine kleine Party, ohnehin, man ist komplett angespannt, Magengruben drehen sich auf links, alles hochnervös und man ist auch erschöpft und all das. Aber du warst einfach auf diesem Festival an deinem Stand. Kannst du mal erzählen, wie dieser Release-Tag bei dir dann eigentlich abgelaufen ist?
Also ich muss wirklich sagen, dass das eigentlich eine der besten Entscheidungen waren, die ich irgendwie getroffen habe. Weil es ist ja viel die Rede von, wenn man halt wirklich so lange dran arbeitet und dann bringt man es raus, dass man vielleicht auch in ein kleines Loch fallen kann. Und gerade wenn das auch verbunden ist mit, dass man dann irgendwie sich so an die Zahlen, irgendwie an den Zahlen aufhängt. Wie viel kommt da rein? Wie viel Sales kommen da rein? Und ich kenne halt nur die Geschichten von den Berliner Leuten, die halt mir erzählt haben, die ersten 12 Stunden waren sie nur am F5-Knopf Refresh, Refresh drücken, um zu gucken, wie viel neue Leute das sich irgendwie besorgt haben. Und ich dachte irgendwie, ich will das einfach nicht, weil ich bin ziemlich anfällig für sowas oder ich glaube, da wäre meine Stimmung auch extrem gekippt. Deswegen habe ich einfach und ich bin sonst wirklich auch jemand, der sehr intensiv die letzten Stunden an irgendwas arbeitet vor der Abgabe oder so. Aber in dem Fall war es mir sogar wirklich gelungen, den Spielebild eigentlich schon 3 Tage vorher wasserdicht fertig zu machen. Und dann habe ich auch gesagt, irgendwie für mich selber, ich könnte jetzt da noch mehr machen, ich könnte jetzt da noch irgendwelche ganz kleinen Detailarbeiten machen, aber das wäre einfach Quatsch und da würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ich will es lieber auf die EMAs und mit Menschen noch vielleicht ein Bier trinken und irgendwie das einfach nochmal kurz so ein bisschen genießen, ne, und einmal durchzuatmen und dann am nächsten Morgen ins Office gehen und einfach auf diesen Knopf drücken und der Rest ist schon vorbereitet. Und das war auch ziemlich gut. Und darüber hinaus habe ich auch einfach das ganze Wochenende nicht die Zahlen angeguckt. Mhm. Ich habe einfach nicht das Steam-Backend angeguckt, weil ich dachte, egal was da draufsteht, das kann mich eigentlich nur frustrieren. Oder das ist dann, nee, aber weißt du, ja. Weil man weiß ja, gerade wenn es jetzt wirklich die ersten 2 Tage sind, du weißt ja überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ja. Du weißt ja überhaupt nicht, in welche Richtung das zeigt. So, ne? Das ist ja total verzerrt, ob nach oben oder nach unten. Und deswegen war das dann, glaube ich, wichtig für mich auch einfach ein paar Tage zu warten, mich da überhaupt nicht dran irgendwie, mein eigenes Empfinden überhaupt nicht dran zu ketten, was jetzt da als Dollarzahl oder als Verkaufszahl steht. Und einfach im Glauben zu sein, das läuft gut und ich habe ja auch anderes Feedback gekriegt, da sind ja Leute im Discord und sowas, aber das war wirklich, glaube ich, sehr schlau, weil jetzt bin ich immer noch, jetzt habe ich einfach Lust, weiterzumachen und irgendwie bin jetzt nicht weder enttäuscht noch großspurig oder sowas geworden, sondern es geht jetzt einfach normal weiter, so, ja. Das heißt, der Tag, um auf die Frage zurückzukommen, sah halt dann so aus, dass ich morgens um 10 auf den Knopf gedrückt habe und dann eigentlich nur Leute begrüßt habe, die irgendwie in den Discord dann gekommen sind die nächsten 24 Stunden und es gab einfach überhaupt keine technischen Probleme. Das ist wirklich eins der, also es ist wirklich gleich an einem Wunder, aber es gab keine Abstürze, es gab keine ganz wenige Bugs, es gab ein paar, aber nichts Gravierendes. Das lief einfach alles super glatt. Und das zeigt auch, dass das Timing vielleicht okay war für den Release. Das ist ja doch ein bisschen später gewesen als ursprünglich geplant. Und das war dann, glaube ich, genau nochmal die Zeit, die das brauchte, um echt nochmal so eine Art von Stresstest irgendwie so zu veranstalten.
Jetzt ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du dann während des Festivals auf der EMAs ein Bild zum Anspielen hattest. Und ich nehme jetzt einfach mal an, das wird dann auch der Early Access Release Bild gewesen sein.
Ja, genau.
Okay.
Ich habe da auch nicht sehr viel Zeit verbracht. Ich habe mal ein paar Stunden stand ich da an unserem Saftladentisch, habe dann Leute begrüßt, die da irgendwie, wo ich denen schon gemeint habe, kommt mal kurz vorbei oder so. Das war dann eigentlich ganz nett. Aber das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht der Ansturm oder sowas. Das ist ja immer eine ganz lauschige Atmosphäre da. Und da habe ich einfach Leute begrüßt, die ich schon irgendwie kannte. Und dann am Abend bin ich nach Hause gegangen und dann, genau, so ging es weiter. Das heißt, da war jetzt auch nicht viel zu sehen und was halt da existierte so, ja.
Aber das Spannende ist ja, das heißt, da waren dann Leute, die konnten spielen, was du quasi gerade in diesem Moment an dem Freitag dann auch angefangen hast zu verkaufen. Und was ich mich frage ist, Wie haben denn die Leute so mit diesem Spiel interagiert und wie war das für dich dann zu sehen, okay, auch wenn ich jetzt versuche bei Steam nicht reinzuschauen, wie viele Leute das jetzt kaufen, was sie dazu sagen, jetzt stehe ich hier an diesem Stand und bekomme quasi mit, was die Kunden sagen zu diesem Spiel, wie war das denn so?
Also eine Sache muss man sagen, dass sich das Spiel doch nochmal extrem stark verändert hat im letzten Dreivierteljahr. Und dass es auch einfach sehr viel angenehmer geworden ist. Und ich glaube jetzt letzten August und auch darüber hinaus, also jetzt nochmal, um das abzuschließen mit Amazed, das war natürlich ein cooles Feedback und gerade für die Leute, die das dann vielleicht sogar bei der letzten Amazed gespielt haben oder die ich von der Gamescom kannte, die dann da waren, die dann sogar gesagt haben, hey, zeig mal, was es jetzt Neues gibt, das ist natürlich immer cool, ne, wenn jemand so ein bisschen invested ist und dann auch sagt, was gibt's denn Neues und dann sage ich Dino Level und dann ist natürlich cool. Aber unabhängig davon habe ich doch auch nochmal gemerkt, wie dadurch, dass alles auch ein bisschen visuell ansprechender geworden ist, jetzt nochmal oder permanent und auch die Spielmechaniken doch auch ein bisschen nachgiebiger geworden sind und es auch ein bisschen einfacher geworden ist allgemein, ist es einfach extrem, also deutlich more approachable geworden als jetzt noch vor einem Jahr. Es hat so ein bisschen so diese total esoterische Indie-Ästhetik abgestreift und ich glaube, es funktioniert jetzt einfach besser. Und es war natürlich auch eine Testing-Sache. Also ich habe mit der Discord-Community ganz viel getestet und auch immer, wenn Leute das ganz neu gespielt haben, mir ganz genau aufgeschrieben, was die gesagt haben. Auch das Tutorial ist nochmal komplett neu überarbeitet worden. Genau, es ist jetzt einfach, das Wichtigste an dem Spiel ist einfach, das Onboarding muss einfach glatt sein, weil es ist nun mal, das sind nun mal diese komplexen Interaktionen und diese komplexen Systeme. Wenn man da nicht über das Tutorial reinfindet, dann legt man das halt nieder, so das Spiel. Und genau, deswegen bin ich da jetzt auch relativ stolz drauf, dass es wirklich bei 94% positiven Ratings bei Steam sitzt, weil es wäre total denkbar gewesen, dass sich Leute damit reiben, dass Leute sagen, oh, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu frustrierend, ich bin zu blöd dafür, ne, ist ja oft, was die Leute da denken, wenn die das halt nicht sofort hinkriegen. Und da bin ich froh, dass es überhaupt nicht so ist, weil das war meine einzige Angst, muss ich sagen, dass die Leute halt nicht damit viben, so, wenn die halt zum ersten Mal damit konfrontiert sind.
Wie anstrengend war denn jetzt dieses zurückliegende Jahr? Ich erinnere mich nämlich, als wir damals gesprochen haben, da warst du an einem ganz, ganz spannenden und interessanten Punkt. Da warst du an einem Punkt, wo du selber ja auch schon erzählt hattest, du hast jetzt also endgültig erkannt, da hast du wirklich ein Spiel in der Hand mit viel Potenzial. Da entsteht schon so ein kleines Grundrauschen und du hast auch damals, glaube ich, schon mit Leuten zusammengearbeitet und dir schon so Verstärkungen mit ins Boot geholt. Aber es waren auch noch ganz viele Sachen offen. Also ich glaube, auch die Suche nach dem Publisher war damals noch ein Thema, wie es in den Monaten dann weitergehen soll, auch noch Inhalte und Features und all sowas. Ich frage erstmal, weil es klingt nach einer ganzen Menge, was dann gelöst wurde in dem letzten Jahr. Wie anstrengend waren denn jetzt die letzten Monate, seit wir uns gehört haben, also seit Sommer letzten Jahres?
Die waren weniger anstrengend als gedacht. Die waren sogar, also es wird sogar einfach immer besser, muss ich sagen. Weil in dem Maße, wie andere Leute da irgendwie mich unterstützen, ne, also auch wirklich als Mitarbeitende so, desto mehr kann ich irgendwie auch ein bisschen lockerer lassen. Und das fühlt sich einfach so gut an, wenn ich irgendwie jemandem sagen kann, hör mal zu, es gibt hier diese Sache, ich habe da irgendwie gerade keine Ahnung, wie ich das machen würde, vielleicht kannst du ja mal gucken, lass dir so viel Zeit, wie du willst. Und wenn dann nach einer Woche das Problem gelöst ist oder so, dann ist es einfach ein geniales Gefühl. Mhm. So, dass ich halt, das was passiert, habe ich ja, glaube ich, genauso beim letzten Mal gesagt, das was passiert, ohne dass man selber die ganze Zeit am Drücker sein muss. Und ja, das hat es einfach deutlich einfacher gemacht. Ich meine, es war natürlich Winter und es war natürlich auch intensiv und auch zum Teil hart. Und ich hatte natürlich auch eine Zeit, wo ich irgendwie Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und sowas hatte. Aber grundsätzlich war das die beste Entscheidung, nicht zu sagen, dass man jetzt nicht unbedingt der Solo-Developer sein will, sondern auch ein bisschen Verantwortung abzugeben. Und das ist nicht einfach, gerade bei so einem komplexen Projekt. Das ist ja auch technisch extrem schwierig für jemand Neues, jetzt da sich so reinzufinden, was quasi 4 Jahre Wildwuchs irgendwie erlebt hat. Aber ich bin dann doch jetzt einfach extrem happy über die Leute, die jetzt mit mir arbeiten und wie schnell da doch dann nach einer Woche oder 2 Wochen schon gleich das erste Feature reinkommt, wo ich einfach nichts mit zu tun hatte, ja. Das ist einfach ein mega gutes Gefühl.
Echt? Kannst du das mal erzählen? Auch so für die Leute, die es jetzt selber nicht gespielt haben, was das für ein Feature ist, was quasi dir da so hineingereicht wurde?
Also beispielsweise der erste Kollege, den ich eingestellt hatte, der ist jetzt leider nicht mehr da. Der ist jetzt zurück in die Mobile Games Industrie gegangen, hat aber mit dem, also das ist alles cool und so, aber der hat komplett die Steuerung eingebaut, dass man das mit einem Steam Deck oder einem Xbox Controller spielen kann. Und ich meine, du kannst dir ja vorstellen, das ist ja bei diesen Kabelinteraktionen relativ unorthodox so. Und das war einfach eine Sache, da habe ich einfach von Anfang bis Ende relativ wenig mit zu tun gehabt.
Krass. Ja, praktische Funktion. Also ich würde niemals im Traum auch nur daran denken, das Ding mit dem Controller zu spielen, weil ich auch mit Tastatur und Maus intellektuell. Also ich bin ja, also ja, es ist auch gar nicht wegen des Spiels, sondern weil ich das Gefühl habe, ich kämpfe hier eh schon intellektuell mit diesem Spiel. Das ist kein, also leichtes Spiel, würde ich sagen. Und die Maus und Tastatur geben mir dieses komische Gefühl von Kontrolle und dass ich irgendwie eine Chance habe, mit dem Controller entspannt davor zu sitzen. Ich sehe mich nicht damit. Aber das ist nur was Persönliches.
Genau, Steam Deck ist ja auch ein großes Thema, ne? Ja. Dieses von Valve, dieses Gerät. Ja. Und wir haben jetzt eben auch eins für die Firma gekauft und haben gedacht, das wäre ganz cool, das darauf zu spielen, weil das hat sowas, also ja, das funktioniert jetzt echt sehr gut und das war eben eins dieser Features, wo ich einfach sehr wenig mit zu tun hatte, was einfach komplett autonom nebenbei gebaut werden konnte, während ich an anderen Sachen gearbeitet habe. Und das war einfach eine super große Entlastung, weil wenn ich mich entschieden hätte, ich will es alleine weitermachen und jetzt irgendwie als Auteur am Ende da dastehen,
ja, ja,
dann wäre das einfach nicht, hätte ich das nicht geschafft, so, dann wäre das einfach ja nicht im Bild jetzt gewesen und einige Sachen darüber hinaus nicht, beispielsweise Twitch-Integration, ja, dass man das Spiel jetzt auch ein bisschen mit dem Twitch-Chat so gemeinsam spielen kann. Das sind einfach so Features, die habe ich eben jetzt von mir selber abgedrückt so und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wären die jetzt einfach nicht da gewesen.
Apropos nicht da gewesen, ich meine mich zu erinnern, damals, als wir gesprochen haben, war der Publisher noch nicht im Bild gewesen. Da war es noch so ein bisschen die Frage, ne, wie es dann genau jetzt für dich weitergeht, wie du das eben stemmen willst. Mittlerweile gibt's einen, der heißt Indie Arc. Ich musste nochmal recherchieren, wer das genau ist, habe aber ein, zwei Spiele aus dem Portfolio kennengelernt. Ist eine, wenn ich jetzt, ich hoffe vom Richtigen spreche, ein chinesischer Publisher, der unter anderem Nova Drift und Until We Die mitgepublished hat. Die kannte ich.
Jetzt hast du aber die falschen Beispiele genannt, weil in meinem Kontext sind die Beispiele Backpack Battles, der deutsche Mega-Hit. Ich weiß nicht, ob du
Gott,
davon gehört
stimmt,
hast.
Ach Gott, stimmt, das ist ja auch noch
Backpack
von denen.
Backpack Hero, das Spiel, was am häufigsten mit meinem Spiel verglichen wird. Und Peglin. Das sind eben so die drei Spiele, die mich Backpack Battles gab es damals noch nicht, aber Peglin und Backpack Hero waren eben für mich eine Art von Referenz, dass das ist quasi meine... Das ist meine Nische, ne? Das sind so meine Peers. Und dann war das auf der Gamescom, dass ich eben mit dem Typen von Peglin kurz gesprochen habe und meinte, hey, ich habe die auch im Auge, ob er happy mit denen ist. Und der Typ meinte, ja, irgendwie schon. Und dann habe ich die sogar getroffen auf der Gamescom. Also da kam eben eines Tages ein netter chinesischer Mann auf mich zu und meinte, er ist von Indie Arc. Dann meinte ich, ah, lustig, wir haben ja schon ein bisschen E-Mails geschrieben. Und dann haben wir in einer ganz poetischen Szene eigentlich das allerletzte Meeting auf der Gamescom für mich, weil ich glaube, ich bin einen Tag früher gegangen. Nee, es war der allerletzte Tag, denn der Stand wurde schon abgebaut. Um uns herum, wir waren in dieser komischen Meeting-Kapsel und um uns herum wurde schon der Medianet Berlin-Stand abgebaut, während der Typ mir ganz ruhig und besonnen erklärt hat, was deren Werte sind und wie die an diese ganze Sache rangehen. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich happy mit denen. Also es ist jetzt nicht der globale Publisher, ne? Ja, die machen nur Asien. Aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit, was die für mich, glaube ich, geleistet haben, weil die haben jetzt ganz konkret in der Release-Zeit ein paar echt große japanische Magazine dazu gebracht, darüber zu schreiben. Das hat extrem viel Traffic gebracht und die haben die komplette Übersetzung vorgenommen. Mhm. Was jetzt nicht extrem viel ist bei dem Spiel, aber trotzdem, das war auch extrem problemlos. Und die haben die Capsule Art organisiert. Und ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit auf die Steam-Seite
ja,
geguckt hast, aber das sieht jetzt ja alles einfach aus wie ein richtiges
Daher
Spiel.
Daher kommt das.
Und das haben die einfach echt gut gemacht, weil ich war in der Zeit, war ich total überfordert mit allem. Und dann meinten die, wir hätten jetzt hier den Künstler, der auch die Capsule Art von Backpack Battles gemacht hat, ob ich denn eine wollte. Und dann meinte ich, auf jeden Fall. Und dann kommt dieser Entwurf und dann dachte ich schon so, oh mein Gott, das ist richtig, richtig gut. Ja.
Capsule Art, ganz kurz, für all jene, die keine Ahnung haben, willst du das kurz sagen?
Also Capsule Art ist quasi sowas wie das Cover, ne? Mhm. Ich meine, wir haben ja keine Spiele-DVDs mehr, wo das Cover sonst vorne drauf wäre, aber das ist eben so eine Art horizontales Cover, was eben auf der Steam-Seite ist und was ich jetzt überall eben als Hintergrund nehmen kann und so. Also es ist quasi einfach das neue Cover so und das ging einfach extrem schnell Und ich bin super happy damit, weil ich glaube, das hat es auch nochmal ordentlich die allgemeine Qualität oder die wahrgenommene Qualität total hochgezogen.
Ich finde es auch toll, weil das ist so dein Spiel, also Leute haben es hoffentlich jetzt mittlerweile mal zumindest angeguckt, wie das aussieht. Das ist eines, das haben wir auch im letzten Podcast schon besprochen, das hat so einen ganz brutalen Look. Und ich meine nicht brutalistisch, sondern brutal. Das ist so ein Spiel, wenn du an dem vorbeiläufst und dich an der offenen Wunde daran reiben würdest, wirkt es so, als könntest du eine Vergiftung bekommen, so eine Bleivergiftung, weil es so, es sieht so, finde ich, immer noch, also meine ich alles positiv, so rostig und mechanisch und schwer und dreckig aus. Also es hat einen ganz starken Charakter, aber auch so einen abstrahierenden. Und diese Capsule Art finde ich deswegen so toll, weil die hat einen anderen Grafikstil. Das ist, erinnert vielleicht an so eine Comic-Illustration, aber die zeichnet so ein wunderschönes Bild wortwörtlich, wie man sich die Spielfantasie vorzustellen hat. Also die beiden Hauptfiguren, die man von Anfang an spielen kann, im Kampf gegen irgendwelche komischen Viecher, die von links und rechts ins Bild stürmen. Das beflügelt so ein bisschen die Fantasie und ich musste denken an diese ganz alten Spiele aus unserer beider Kindheit quasi, wo die Grafik auf eine andere Weise noch sehr abstrakt war und man dann auch diese Spielecover hatte, die dann wunderschöne Illustrationen zeigte und die dann so ein bisschen die Fantasie angeregt haben. Also auch von mir großes Lob für dieses Artwork.
Auf jeden Fall, also danke, werde ich weiterreichen. So geht's mir auch. Man sagt so, dass Pixel Art einfach als Cover Art nicht gut ist. So, das ist, aber das ist auch, das ist, finde ich auch gut. Und ich bin extrem happy, wie der Künstler das umgesetzt hat, dass es dieselbe Farbpalette hat. Es hat genau diese Dunkelheit. Ich habe eben so eine Art Moodboard für den erstellt mit den Figuren und sowas. Und es ist einfach lustig, dass es sieht jetzt aus, als könnte das auch eine Netflix-Show sein.
Ja.
Und das ist irgendwie cool, weil vielleicht wird es ja eine Netflix-Show, weißt du, was ich meine? Also die Fantasie ist jetzt da, dass es wirklich so eine Art Welt ist mit den Figuren, die man irgendwie kennengelernt hat und sowas. Ja, bin ich extrem happy mit und hat die ganze Qualität einfach der Steam-Seite total elevated so.
Wie viel, wie sage ich das denn, marketingtechnisches Kalkül steckte denn auch dahinter, auf die Leute von IndieArk zuzugehen? Weil ich habe jetzt selber noch kein Spiel veröffentlicht, aber aus den Gesprächen mit Entwicklerinnen und Entwicklern weiß man ja, es ist nicht zum einen allzu schlecht, einen Fuß auf den chinesischen Markt zu haben und gleichzeitig ist es auch gar nicht so einfach, einen Fuß auf den chinesischen Markt zu haben. Steckte da auch so eine Überlegung dahinter oder bist du da wirklich so ganz naiv auf die schönste Art rangegangen, hast gesagt, Leute, ich mag euer Portfolio, wie wär's, wenn wir mal reden?
Also beides, aber natürlich auch erstes. Ich meine, die Wichtigkeit von China als Spielemarkt habe ich jetzt lokal durch Curious Expedition von Maschinenmensch mitgekriegt. Richtig, denn das war ein Spiel, was, ich glaube, weiß nicht genau, ich weiß, krieg die Zahl nicht mehr zusammen, aber die Hälfte der Sales so ungefähr kam aus China. Und deswegen habe ich irgendwie auch für mich erkannt, wenn man so einen Sockel hat an Verkäufen, die einfach irgendwie, weil es in China einigermaßen läuft, dann ist man einfach ein bisschen freier so, dann hat man einfach schon so eine gute Basis. Und was die mir eben auch von IndieArk dann in unserem Gespräch einfach, wo ich gar nicht drüber nachgedacht hatte, ist, die Spiele können ja dann wiederum cross-promoted werden und die können ja gebundelt werden. Mhm. Und weil die Spiele ja eben, also Backpack Hero ist ja schon auch so ein Tüftelspiel wie meins, die Leute, die das eine spielen, werden sehr geneigt sein, mal zu sehen, was das andere so kann. Mhm. Und dass da einfach auch extrem viel, wie soll ich sagen, ja, Leute sind, die dann eben beides einfach gerne spielen wollen und dann das dann irgendwie zu einem reduzierten Preis in so einem Bundle kriegen. Und das waren eben so die beiden Überlegungen. Und die Tatsache ist eben die, du kommst halt einfach sonst nicht in diese ganze chinesische Spieleszene rein, wenn du dann nicht einen Experten an der Hand hast. Das fängt damit an, dass man noch nicht mal die Accounts erstellt. Du kannst auf Bilibili, dieser Streaming-Seite, keinen Account erstellen. So. Ja. Das heißt, man selbst wenn was passieren würde jetzt in China durch Zufall, würde ich das gar nicht mitkriegen. Und die letzte Sache ist eben auch, dass die Übersetzung ein extrem wichtiges Thema ist in China. Dass wenn die irgendwie Google Translated ist oder wenn die Leute merken, da hat sich jemand keine Mühe gegeben, das ist irgendwie lieblos, das ist irgendwie falsch, dann ist es für die ein ganz großer, das ist eine Beleidigung so. Und da haben einige Spiele drunter gelitten, die das so ein bisschen unbedarfter angegangen sind und die sind dann eben abgekanzelt worden mit ganz schlechten Reviews aus China. Das war beispielsweise bei Wild Frost so, das war auch so eine Art von Kartenspiel und die haben sich einfach nicht erholen, oder die, inzwischen ist es glaube ich okay, aber der ganze Release war überschattet von deren schlechten Reviews aus Asien. Hm. Weiß jetzt nicht mehr genau, was da vorgefallen ist, aber davor hatte ich eben auch Respekt und deswegen war es mir dann wichtig, dass es da auch jemanden gibt. Also ein anderer Hinweis ist noch, die Leute, also Steam hat ja in China so ein bisschen so einen komischen Grau, ist ja so ein grauer Bereich. Und das Einzige, was eben nicht geht, ist, dass die chinesischen Spielerinnen und Spieler, die nicht die Foren, die Steam-Foren aufrufen können, wo man hingeht, wenn man einen Bug findet, wenn man sich beschwert, wenn man irgendwie Hilfe braucht. Und deswegen drücken die ihre Frustration eben sofort mit der negativen Bewertung aus. Und es war dann eben auch wichtig, dass man da, dass die da eben mir gesagt haben, die haben dann da alle möglichen Gruppen auf WeChat, auf QQ oder diesen ganzen Plattformen, wo die eben versuchen, genau diese Leute abzuholen und denen dann zu sagen, hier findest du eine Anleitung, wie man das vielleicht spielt. Wir können dir helfen, das irgendwie besser zu verstehen, ne? Dass man da eben so die Leute da eben abholt, dass sie dann nicht sich sofort ihren Unmut über in den negativen Reviews ausdrücken.
Jetzt ist ja die Sprachübersetzung eines. Es gibt ja auch noch dieses Themenfeld, sage ich mal, der kulturellen Übersetzung. Es ist ja bekannt, dass in China auch generell im asiatischen Markt es so einige, ich sage mal für uns jetzt aus unserer Perspektive, aus dem westlichen Seite, kulturelle Besonderheiten gibt, die beachtet werden müssen bei der Spielentwicklung, einfach nur damit das Spiel da erscheinen kann. Also hier ne, von Darstellung von Tod und skelettierten Gestalten bis hin zu auch einzelnen Symbolen. Hast du dir da dann auch, also Gedanken gemacht machen müssen oder gab es da Gespräche mit dem Publisher, dass ihr mal gesagt habt, so alles klar, Handschlag, wir arbeiten zusammen, jetzt müssen wir aber auch einmal durchgehen mit der Lupe durch das Spiel und schauen, haut das denn hin? Müssen wir hier Anpassung vornehmen? Gab es denn so einen Prozess?
Das eigentlich, also wir haben da auf jeden Fall drüber geredet und ich glaube, die haben auch die Augen aufgehalten, aber es war jetzt nicht, dass wir da irgendwie das alles so scrutinizen mussten.
Ja, Glück gehabt.
Das war alles cool und das Spiel ist ja auch, mein Spiel ist jetzt ja wirklich weder Gewalt, also da ist ja einfach, das ist ja sehr stilisiert alles.
Ja.
Und ich glaube, die Regeln sind auch jetzt so, es gibt so ein kleines Totenkopf-Symbol für den Bosskampf, aber ich glaube, das ist dann auch inzwischen, hat sich das alles so ein bisschen gelegt. Wenn man da nicht eine Art von realistisches Skelett oder so zeigt. Genau.
Ich wollte sagen,
irgendwie, das Spiel kommt eben ohne solche Sachen aus, deswegen bin ich ganz, das haben die, glaube ich, auch gemerkt und deswegen haben die auch dann, das war dann auch kein Thema.
Ja, das ist gut. War aber auch einfach mal spannend zu hören, ne, dass ihr da auch dann natürlich logischerweise auch drauf achtet. Ich find's auch nur so krass, weil da braucht man auch wieder, glaube ich, Insider von dort, die sich damit auskennen, weil ich habe in irgendeinem Subreddit Gaming mal gelesen, da hat ein Entwickler berichtet, dass sein Spiel dort gesperrt wurde auf den Marktplätzen, weil das war so ein Plattformer, glaube ich, und ein Gegnertyp sah aus, und jetzt kommt der Knaller, wie Winnie the Pooh. Also es war nicht Winnie the Pooh, aber jetzt kommt nämlich dieser komische Zirkelschlag, die Leute da draußen werden jetzt vielleicht sitzen und sagen, naja, Winnie the Pooh könnte höchstens Lizenzprobleme mit Winnie the Pooh geben. Nein, es gibt nämlich in China offenbar das politisierte Meme, dass der Staatschef Ähnlichkeiten hat mit Winnie the Pooh. Und damit ist Winnie the Pooh plötzlich auf der schwarzen Liste oder roten Liste vielmehr gelandet, dass man eben sagt, nein, wenn sowas im Spiel auftaucht, könnte politische Propaganda sein. Und weißt du, an solche Dinge, also wenn man es nicht weiß, wie soll man drauf kommen?
Also wenn ich jetzt einen gelben Bären gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch bereit dazu gewesen, den rot zu machen, wenn es ein No-Go gewesen wäre. Aber ja, ich bin einfach ganz happy, dass es war einfach kein Thema. Aber klar, ich meine, da ist halt die Frage, wie man damit umgeht.
Ja.
Ob man ist da, ja, das ist, glaube ich, dann jedem Studio selber überlassen, aber ich bin da einfach happy, dass ich da irgendwie keine Reibung mit hatte.
Hat's denn bisher funktioniert? Also hast du Einsicht, ob viele chinesische Spielerinnen und Spieler das Ding für sich entdeckt haben?
Es war jetzt nicht so groß, wie ich irgendwie dachte, aber es sind zwei Sachen. Das erste ist ja, es ist ja immer noch Early Access und für viele ist es noch eine Art von Abschreckung. Aber klar, es ist eine solide Basis so. Und es war jetzt kein viraler Hit. Also ich meine, Backpack Battles, wenn du mal die Leute vor das Mikrofon kriegst, die können mal erzählen, von wie viel Sales die in China gehabt haben. Bei mir ist es jetzt alles, es ist, glaube ich, auf der Höhe wie mit USA. Also ich glaube, das ist genau dieselbe Menge. Und ich habe ein bisschen Feedback so von den Leuten, die schreiben dann auch Steam-Reviews und so. Also das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie das dann da wahrgenommen wird. Und es ist einfach gut, dann irgendwie jemanden an der Seite zu haben, die dann zur Not da bisschen so Feuer löschen können, falls was auftaucht oder sowas, ja.
Wie ist es denn generell, wenn ich fragen darf, und da natürlich bitte jetzt nur so viel verraten, wie du verraten kannst, nicht, dass uns dieser Podcast am Ende wieder weggenommen wird. Bist du denn zufrieden, ich sag mal, mit den Verkäufen und wie das bisher so läuft? Also, ne, wie gesagt, wir sind ja noch super früh, Early Access, 7 Tage nach Release, was ja quasi gar nichts ist. Um nochmal für die Leute da draußen die Eckdaten zu sagen, auf Steam steht es jetzt aktuell bei sehr positiv mit 130 Reviews und es kostet, entschuldige, 15,79 € und es gibt eine Demo. Das sind die Eckdaten. Wie bist du denn jetzt zufrieden aktuell?
Ich bin sehr zufrieden.
Top.
Ich bin sehr zufrieden. Ich meine, klar war die Fantasie, dass man sofort nach der einen Woche irgendwie die ganzen in den schwarzen Zahlen ist und irgendwie alle Leute da irgendwie ausbezahlen kann und das Medienboard Berlin dankend diesen riesen Scheck zurücküberweisen kann. aber ich glaube, es ist eigentlich genauso, wie ich es erhofft habe. Und jetzt braucht man, glaube ich, ein bisschen Geduld zu gucken, wo stabilisiert sich das, auf welchem Niveau geht es jetzt einfach konstant weiter, damit ich einfach, das ist ja immer die Sache mit dem Early Access. Ich kann jetzt ja nicht sofort das nächste Projekt anfangen, denn das braucht jetzt ja noch ein Jahr oder 8 Monate oder ich weiß nicht wie lang. Bin ich auch bereit dazu, das noch weiter zu betreuen, neue Inhalte zu machen. Genau, da muss ich jetzt dann nochmal wirklich gucken, wie lang kann ich das jetzt so machen? Gerade weil ich ja eben auch jetzt für andere Leute verantwortlich bin, ne, die da irgendwie jetzt mit Teil des ganzen Projekts sind. Aber ja, es ist auf jeden Fall super gelaufen und ich bin extrem happy, wie gut einfach die Stimmung ist und wie die Leute das einfach abfeiern gerade. Ich meine, mein Discord ist wirklich am Kochen gerade. Die Leute kommen rein, die Leute wollen irgendwie ihre Begeisterung äußern. Das ist wirklich viel besser. Also das habe ich wirklich unterschätzt, so dass die Leute entdecken das, die sind sofort irgendwie angetan, die wollen mit mir dann als Designer irgendwie interagieren. Wie kamst du darauf? Was ist denn das hier? Und so, ja. Deswegen bin ich jetzt hauptsächlich am Community Managen gewesen die letzte Woche, habe die Leute begrüßt, habe mir eben deren Ideen angehört. Viele Leute sind extrem kreativ, gerade weil es halt eben so ein Tüftelspiel ist. Da sind die Leute selber so Tüftler, die kommen dann rein mit einer Idee und da sind auch manchmal echt super, super gute Ideen dabei. Ja, das macht ein bisschen Spaß gerade. Das ist natürlich auch anstrengend. Das nimmt mir auch Zeit weg, die ich sonst einfach irgendwie weiter programmieren könnte. Aber ist einfach cool zu sehen. Manche Leute schreiben so sweete Reviews wirklich. Also am liebsten mag ich die Leute, die schreiben sowas wie, irgendjemand muss in mein Gehirn geschaut haben, weil ich hätte nicht gedacht, dass es ein Spiel gibt, was genau für mich gemacht worden ist. So, weil das ist einfach, das finde ich einfach stark. Und freut mich natürlich dann, dass Leute so eine starke Erregung dazu haben. Und freut mich natürlich auch, dass Leute das dann im Early Access unterstützen wollen. Auch wenn es jetzt eben, es ist natürlich schon, da ist ordentlich Inhalt drin, aber es ist jetzt noch lang nicht fertig. Also das geht auf jeden Fall noch, da kann man noch steil gehen mit diesen ganzen, Systemen. So.
Wie zufrieden bist du denn mit dem Schwierigkeitsgrad und wie sich das so eingependelt hat? Weil das ist ja, glaube ich, so im Herzen von so einem Spiel wie diesem, dass eben dass es herausfordernd ist, aber trotzdem irgendwie bewältigbar. Auf die Frage komme ich, weil ich habe mich durch die Reviews mal gearbeitet und die sind ja wirklich überwiegend positiv einfach, aber da ist eins dabei und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es ernst nehmen kann. Es ist schon ein bisschen seltsam. Und zwar schreibt da jemand, also der kommt am Ende nach knapp 8 Stunden auf ein nicht empfohlen, also eine negative Review, wenn man will, und er schreibt da ganz viel und bla 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 oder sie. Und dann gibt's aber einen Ausschnitt und dachte ich mir, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat, aber führt mich eben zu dieser Schwierigkeitsfrage. Und zwar sagt dieser Autor oder die Autorin, also sinngemäß zitiert, er, sie hat dieses Spiel gezeigt seinen oder ihren Freunden, die alle einen Uni-Abschluss haben und die meinten, das ist mir zu kompliziert. Also, es kann natürlich passiert sein, dass an einem Freitagabend sich da irgendwo Leute getroffen haben mit Uni-Abschlüssen und gesagt haben, so, gucken wir uns mal Rogue Voltage an, ist uns zu schwer, wir schreiben negatives Steam-Review. Aber ungenommen, ob ja oder nein, ob das wirklich so war, wie ist es denn? Bist du denn zufrieden mit der Tüftel-Herausforderungslevel, mit dem du da jetzt rausgekommen bist?
Also, das ist ein super interessantes Thema und da können wir auch gerne noch ein bisschen länger drüber reden. Also, eine Sache, die auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass ich habe einfach für mich selber die Realization gehabt, dass das Spiel zu spielen muss auf alle möglichen Arten erlaubt sein. Auf ganz einfach, auf ganz schwer. Und das ist aber auch eben das Schöne an dem Spiel, wenn man das auf ganz schwer spielt, dann ist es wirklich, jeder einzelne Zug ist entscheidend und kann dir den Erfolg kosten. Und wenn du es auf einfach spielst, dann hat es manchmal sogar sowas, also wenn man es schon ein bisschen besser kennt, dass man da so richtig jammen kann. Dass es einfach ein Breeze ist und man zappt sich da so durch und kann einfach total beknackte, weil viel zu starke Interaktion hervorrufen. Und ich glaube, das war für mich wichtig, so zu merken, dass wenn Leute das Spiel spielen, dann muss es einfach cool sein auf jeder Art der Challenge, weißt du? Dass man sich selber aussuchen kann, wie arg man da irgendwie intellektuell gefordert sein möchte. Und deswegen war das für mich einfach der Grund, da diese verschiedenen Schwierigkeitsstufen einzuführen. Und wenn es viel zu einfach ist, dann macht es auch wieder keinen Spaß. Deswegen muss es schon auch immer auf der einfachsten Stufe ein bisschen fordernd sein. Aber ja, das war eben so eine der größten Ideen oder die der größten Designänderungen, dass ich gemeint habe, ich muss freigiebiger sein, ich darf nicht immer so streng sein mit den Leuten. Mhm. Ich muss den Leuten quasi auch mal irgendwie ein kleines Geschenkchen geben, weißt du, so, dass man irgendwie auch, dass nicht alles immer so streng ist. So. Und ich glaube, das war wichtig, das Spiel so, den Originalentwurf auf so einem ganz knappen Niveau zu Grunddesign, und jetzt habe ich das einfach ein bisschen aufgelockert. Und das merkt man, das ist einfach deutlich angenehmer als jetzt noch vor einem Jahr. Mhm. Das andere Problem ist natürlich, was das Spiel hat, und ich glaube, das ist ja eben auch das, was du manchmal betonst, ist, es ist halt diese Maschinenästhetik. Es ist halt, sind halt diese Teile und diese elektrischen Spulen und sowas. Und das ist natürlich grundsätzlich für manche Leute eine Abschreckung. Und ich sag manchmal, dass ich könnte genau dasselbe Spiel haben und es wären aber keine Maschinenteile, sondern halt irgendwelche niedlichen Tierchen. Und dann würden, glaube ich, manche Leute das vielleicht sogar besser verstehen. Ja. Auch wenn, also weißt du, auch wenn die Regeln und die Interactions genau dieselben sind, es gibt da sowas, was man so Resonance manchmal nennt, was einfach bei dieser Maschinenästhetik so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit manchen Leuten vibet es halt extrem und mit manchen Leuten vibet es halt überhaupt nicht. Mhm, und das ist dann für mich auch zu interessant zu wissen, so, dass wenn Leute das halt irgendwie abschreckend finden, dann ist es halt vielleicht einfach okay, so. Tut mir dann leid, aber wenn man halt irgendwie, es ist halt nun mal so eine elektrische Ästhetik, und genau. Das sind so die Themen, aber ja, das ist einfach extrem spannend, wie jedes neue Update, jedes neue Teil auf einmal wieder die ganze Balance natürlich irgendwie wieder aus dem Ruder bringt und man dann wieder nachjustieren muss, nach oben oder nach unten, ja.
Bei der Ästhetik muss ich kurz denken an Factorio. Das ist ja auch so ein Spiel, ne? Hat eine sehr nüchterne Ästhetik, sieht fast aus wie so ein Steuerprogramm in meiner Welt. Ist mir jetzt egal, ob das stimmt oder nicht, so nehme ich das wahr. Es ist für mich sehr abschreckend. Sitze ich da vorne mir auf gar keinen Fall, liebes Finanzamt, werde ich euer Spiel hier weiterspielen. Und jetzt, vor ein paar Wochen, kam raus Oddsparks. Da war der Pitch etwa, den das Entwicklerteam geteilt hat, wenn Nintendo Factorio gemacht hat, hätte. Und es ist super bunt, es ist mit kleinen süßen Figürchen, und ich sitze da vorne und denke mir, fantastisch, bestes Spiel der ganzen Welt.
Ja, ich habe da auch den Entwickler lustigerweise kennengelernt. Ja. Weißt du, was ich daran interessant finde?
Ja.
Dass diese Factorio ist ja eins der größten Spiele überhaupt. Mhm. Und dass es dann quasi auch so lange gedauert hat, bis Leute sich das so getraut haben, weil es halt natürlich ein Hardcore-Spiel ist.
Ja.
Aber es gibt einfach nur mal dieses Spielerprofil, und da bin ich einfach eben auch selber natürlich drin, dass man halt irgendwie gefordert werden will. Und die Belohnung, die das dann hat, wenn man wirklich selber was gebaut hat und das funktioniert dann und das ist dann sogar stark und das funktioniert extrem gut, das ist einfach ein extrem belohnendes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das jetzt Dopamin oder welches von diesen Gehirnhormonen das ist, aber da an diesem System hängt es irgendwie ganz stark dran. Und das finde ich eigentlich auch, da bin ich jetzt im Nachhinein auch sogar relativ stolz drauf, dass ich es wirklich geschafft habe, sowas zu machen, was die Leute halt wirklich belohnt dafür, dass sie nachdenken und dass sie einen schlauen Zug machen, und die nicht belohnt, indem da so ein blinkendes Licht so bling 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 macht. Also es macht es natürlich auch, weil es diese Teile sind, aber jetzt beispielsweise Balatro oder Vampire Survivors, ne, Spiele, die eindeutig aus so einer Casino-Ecke kommen und aus so einer Mobile Games Ästhetik und die irgendwie dein Dopaminsystem anzapfen durch diese Animationen. Und in meinem Spiel ist es halt natürlich alles deutlich langsamer, und dafür ist aber so ein bisschen diese Belohnung, die man erlebt, wenn man halt wirklich einen schlauen Zug gemacht hat und der funktioniert, das sagen die Leute auch in den Reviews, das fühlt sich für die einfach extrem befriedigend an. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen so die Stärke des Spiels, dass es halt dir diese Bauklötze gibt und man kann mit denen halt einfach richtig tüfteln und kannst da einfach richtig spannende Sachen irgendwie bauen, die dann manchmal sogar gut funktionieren.
Es ist halt auch vor allem, um das noch hinzuzufügen, mit dem Look dir gelungen, finde ich, ein Spiel zu machen, das man einfach wiedererkennt. Also es ist ohne Witz, also du, ein Screenshot, und wenn du einmal das gesehen hast, erkennst du sofort wieder. Das finde ich halt, ist auch krass. Diese Visual Identity, Visual, ach Mensch, du weißt, was ich meine. Es sieht einfach erinnerungswürdig aus. So.
Ja, danke. Ich glaube, das ist auch einer der Stärken, dass wenn ich den Leuten das zeige, dass sofort irgendwie auf eine Art und Weise klar ist, was passiert. Das habe ich auch ein bisschen mit den Videos gesehen, die ich so teile dann in den sozialen Medien. Da sind dann doch einige Videos dabei, die einfach irgendwie, wo man merkt, die ziehen. So, da ist es gut kommuniziert. Und das ist eh so eine Sache. Die Kommunikation über mein Spiel ist einfach deutlich besser geworden. Also meine Kommunikation gegenüber der Community der Spielenden ist deutlich klarer geworden. Vor einem halben Jahr habe ich noch irgendwie, oder vor einem Dreivierteljahr, habe ich noch nicht die richtigen Worte gefunden, ne, das irgendwie, dann habe ich es manchmal so erklärt, dann habe ich es manchmal so erklärt, und jetzt sind einfach die Worte quasi, beispielsweise das Wort Kettenreaktion. Das ist mir einfach 2,5 oder 3 Jahre nicht eingefallen, um das Spiel zu erklären. Und jetzt ist das Nummer 1 Wort, was ich benutze, um den Leuten zu erklären, in dem Spiel baut man Maschinen und man muss Kettenreaktionen auslösen. Mm. Und das ist dann auch, das macht natürlich auch ein Bild im Kopf, und Kettenreaktionen sind ja nun mal irgendwie ansprechend und das fühlt sich irgendwie toll an, so. Und das funktioniert deutlich besser, wenn beispielsweise auch Leute, die es auf YouTube spielen, denen ich dann vielleicht den Key geschickt habe oder die das von sich aus irgendwie entdeckt haben, wenn die einfach dann nur vorlesen, was ich darüber schreibe, dann ist es auch für die einfacher, das gegenüber deren eigenen Publikum zu erklären, ne? Und vorher war es halt so, wenn es so diffus von mir kommuniziert war, dann haben die selber dann ein Problem, das irgendwie zu erklären. Ja, also man verkabelt irgendwie und dann war das irgendwie so diffus, ne? Und dann haben die Leute vielleicht auch nicht richtig aufgepasst oder die Leute sind abgesprungen. Und jetzt ist es einfach deutlich klarer geworden. Und das ist doch eine der Stärken so in der Kommunikation des Spiels, ja.
Ich weiß auch noch selber, als ich es damals vor einem Jahr im Podcast erklärt habe, dachte ich mir auch, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich es in Worte packen soll, weil auf eine Weise ist eines dieser Spiele, du hast schon beschrieben, man versteht fast schon intuitiv, was hier erstmal grundsätzlich passiert. Die Feinheiten sind, finde ich, schwierig, aber das ist ja auch die Idee des Spiels. Aber was man machen muss, ist eigentlich klar, alles mit Worten zu erklären. Mein Gott, also was ich mich da abgebrochen habe, und das mit Kettenreaktion hätte mir viel Nerv erspart.
Genau. Auf die Idee kam ich gar nicht. Ja. Die andere Sache war beispielsweise, dass ich ja dann doch für dieses Spielprinzip, habe ich ja beim letzten Mal erzählt, inspiriert war von so modularen Synthesizern.
Ja.
Und dass ich am Anfang das oft dann eben gepitcht habe und vorgestellt habe als ein Spiel, was eben auch gekreuzt ist oder hybrid ist mit modularem Synthesizer. Und dann ist natürlich mir irgendwann auch aufgefallen, oder haben Leute auch zu mir gesagt, keiner weiß, was ein modularer Synthesizer ist.
Ja.
Die Line zieht einfach nur bei den Leuten, die halt wissen, was das ist. Und das war dann auch für mich dann nochmal extrem wichtig. Da habe ich es im Nachhinein auch gemerkt, ich habe das überall hingeschrieben, wo das eigentlich überhaupt nicht, gar keine quasi, wie soll ich sagen, treffsichere Aussage so war, ne?
Ja,
und
ja,
deswegen war das einfach, das waren sehr wichtige Erkenntnisse, genau, einfach da nochmal nachzufeilen, wie man das jetzt beschreibt, wie man das kommuniziert, welche Bilder da jetzt benutzt werden und sowas, ja.
Wie ist das denn jetzt? Also du hast ja gesagt, das Spiel ist jetzt, ne, im Early Access erschienen, jetzt geht's ja auch noch eine ganze Weile weiter, und ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist schon ein Update erschienen, das erste Inhaltserweiterungsupdate, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, da passiert gerade schon jetzt eine ganze Menge, und du hast ja auch schon gesagt, das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Jetzt mal Hand aufs Herz und mal ganz ehrlich, das würde mich mal wirklich interessieren. Wenn man so ein Spiel, wie du es ja auch beschrieben hast, auch schon lange Zeit mit sich dann rumgetragen hat und dran entwickelt hat, man hat da auch viel gelernt bei dem Projekt, und jetzt ist es endlich draußen, Early Access, aber es ist draußen. Wie sehr musstest du mit dir kämpfen, zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach ein neues Projekt an, und stattdessen eben zu sagen, nee, jetzt beginnt ja auf eine Weise erst so richtig die Arbeit, das Ding zu betreuen, die Feinheiten zu machen. Wie fühlt sich das so bei dir drin an? Weil ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass man sich dann denkt als Entwickler, Leute, vielen Dank, nächstes Spiel, ich möchte was Neues probieren jetzt.
Ich kenne das so von anderen Studios, dass die halt dann gesagt haben, dass die danach erstmal in so ein krasses Loch gefallen sind und einfach es überhaupt nicht mehr sehen konnten. Das ist jetzt Gott sei Dank bei mir nicht der Fall. Und ich glaube, das hängt dann relativ auch stark damit zusammen, wie sehr jetzt die neuen Leute, die jetzt in der Community sind, da jetzt auch nochmal Lust drauf haben und da irgendwie sich in diesen Design Space so reindenken und dann sagen, wie wär's denn mit einer Batterie, die auch das und das kann oder so. Das macht mir dann auch Lust, da irgendwie, dass man so gemeinsam mit denen so ein bisschen weiter designt und neue Ideen hat oder so. Ne, das dann schon auch, bei Early Access sagt man ja immer, die Community wird mit einbezogen, aber in meinem Spiel funktioniert es wirklich sehr gut, dass die Community gute Ideen hat. Und das macht mir dann auch wieder, also das ist so eine Rückkopplungsschleife.
Ja, ja.
Ich mache neue Elemente, heute ist eben das neue Update erschienen mit 4 neuen Dingern, die werden jetzt wahrscheinlich total ausgereizt werden, und dann wird geguckt, ob die so stark sind oder nicht. Und dann haben die Leute vielleicht darüber wieder eine neue Idee. Und dann ist es eben so eine Art von Rückkopplung. Aber natürlich brennt es mir auch unter den Fingernägeln, was Neues zu machen.
So,
und da ist dann halt die Frage, wie kann ich das eben vereinbaren, allein von meiner Zeit. Und ich habe ja schon auch beim letzten Mal gesagt, oder ich will schon auch ein bisschen weniger arbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ich auf der einen Seite dieses Projekt habe, was natürlich jetzt nicht stiefkindlich behandelt werden soll, sondern das soll einfach blühen, ne? Und das ist noch lange nicht fertig. Auf der anderen Seite, auch rein finanziell, ist da schon auch irgendwann der Punkt erreicht, an dem man überlegen muss, okay, da muss vielleicht dann bald der neue Förderantrag gestellt werden und dann muss vielleicht bald das neue Team gebildet werden oder sowas, ja, oder der erste Prototyp gemacht werden. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen am Taktieren oder am Überlegen, wie ich das irgendwie vereinbaren kann, alles miteinander. So ist natürlich jetzt noch sehr früh, aber ich merke schon auch, dass ich würde gern einfach nächstes Jahr das nächste Spiel zumindest ankündigen, ja, oder so.
Ab jetzt wirklich offene Spielwiese, komplett ohne vertragliche Bindung und sonstige Verbindlichkeiten. Ich bin nur neugierig, mal in deinen Kopf noch reinzuschauen. Was ist denn so auf dieser Ideenwiese? Also, wenn du, also, du kannst natürlich jetzt auch sagen, ich will nichts Konkretes nennen, aber mich würde mal interessieren, in welche Richtung du so losgaloppierst. Ich könnte mir fast vorstellen, weit weg von dem, was du jetzt gemacht hast, weißt du, so als kreativen Befreiungsschlag. Kannst du da was sagen oder so, was dir
also,
so?
Also, gar nicht weit weg. Also, ich bin, glaube ich, gerade eher sogar sowas. Ja, ich glaube, das Sequel zu machen ist immer so ein bisschen schwierig, ja, sagt man so. Das werde ich, glaube ich, auch nicht machen. Aber ich habe natürlich zwei Interessen. Das eine Interesse ist erstmal, dass ich würde gerne Technologie weiter verwenden.
Ja.
Und ich habe bisher da einfach dieses extrem komplexe System gebaut mit diesem rundenbasierten Kampf. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendwie sowas bleiben.
Ja.
Einfach nur, weil ich habe es auch einfach extrem viel dazugelernt jetzt die letzten 3 Jahre. Ich bin ein deutlich besserer Programmierer noch als vor 3 Jahren. Das heißt, ich habe jetzt da schon nochmal Lust, was zu machen, was und es ist auch, genau, was eben so, was auch diese Technologie weiter benutzen kann. Und das Zweite wäre natürlich auch, ich habe jetzt da schon so ein bisschen so eine Brand. Mhm. Also ich meine, es ist halt nun mal das Spiel jetzt so und es wäre natürlich komisch, wenn ich jetzt als nächstes Spiel so ein Cozy Game oder sowas machen würde, ja. Insofern, ich glaube, das muss einfach in dieser Hardcore-Mechanik, Mechanics-Driven, sagt man auf Englisch, Ecke so bleiben. Und da habe ich eben ein paar Ideen. Es gibt sogar schon einen Prototypen für das nächste Projekt. Also ja, ich will deshalb noch gar nicht groß drüber reden, weil ja, es ist natürlich auch so, dass ich fühle, dass ich glaube, es wird auf jeden Fall was mit Kabeln bleiben. So sage ich jetzt mal. Genau, ich glaube, das ist schlau für mich oder einfach ja, irgendwie, wenn ich diese Kabelsache beibehalte und das in so eine andere, in was anderes verpacke irgendwie.
Darf ich dir, also ich bin mir sicher, du hast nur darauf gewartet, dass jemand, der selbst noch nie ein Spiel entwickelt hat, dir ein Spiel pitcht. Darf ich das machen an dieser Stelle?
Auf jeden Fall, bitte. Ja, also ich bin aber natürlich auch, ich bin natürlich auch total jetzt in meiner komischen Bubble da, ja, ne? Aber bitte.
Pass auf, mein Vorschlag ist folgender. Ich finde das auch ganz reizvoll, sich vorzustellen. Wir bleiben im selben Spiel quasi, in derselben Spielmechanik auch gerne im selben Interface, ne, wo du links so deine Module jetzt aktuell hast und rechts so deine Rundenkämpfe, die damit dann so eine Verbindung zueinander haben. Aber ich stelle es mir super faszinierend vor. Und das ist wirklich eine Idee, habe ich jetzt vor 1 Minute und 12 Sekunden gehabt. Also einfach völlig, ne, ich sag's nur. Ich würde mir vorstellen als cool, ein Spiel, das so eine Art, sagen wir mal, Prequel ist zu der Welt von Rogue Voltage, also eine Vorgeschichte und zwar richtig weit. Und zwar, wir sind in der Welt der Steinzeit und statt Strom haben wir es mit Feuer zu tun. Das Ding heißt Rogue Fire und die Idee ist, dass du im Grunde dieselben Funktionen hast mit Modulen und mit Kabeln, aber statt Modulen und Kabeln hast du unterschiedliche Brennstoffe, zwischen denen musst du Feuer legen und aus irgendeinem Grund überträgt sich das dann in Angriffe. Muss man noch überlegen, weiß ich nicht, aber ich finde das so reizvoll, diese hochtechnologisierte Welt quasi um 1 zurückzustufen oder auch 2 Millionen, je nachdem, wie man diese Technikschritte sehen will und sagt so, selbe Funktionsweise, aber mit einem neuen Element. Statt Strom ist es jetzt Feuer und das hat neue Regeln. Was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn der Brennstoff nass ist? Und solche Dinge. Finde ich total reizvoll, Luca. Wollen wir das machen gemeinsam?
Dom, ich glaube, du musst sofort deine Karte einpacken, ja, und dein Mikrofon einpacken und du musst nach Berlin ziehen und du musst der Teil der Firma werden und wir machen gemeinsam Rogue Fire.
Ey, ich habe extra eben noch gegoogelt, während ich die Frage gestellt habe, ob es ein cooleres Wort auf Englisch für Feuer statt Fire gibt. Habe ich nichts gefunden, aber also ich würde es spielen.
Also das Starke ist einfach nochmal natürlich, wenn man so eine Art von, wie soll ich das sagen, so ein so ein systemisches Spieldesign hat, ne, was einfach irgendwie aus so den aus dem Ineinandergreifen ja. von verschiedenen Mechaniken passiert. Das ist einfach sehr dankbar. Das merke ich jetzt ja auch gerade, dass meine Updates ja nicht darin bestehen müssen, dass ich jetzt eine neue Story schreibe und ein neues 3D-Level designen muss oder sowas, sondern ich kann einfach nur kleine Komponenten nachreichen und das ist, ja, das ist dann eben ein richtiges neues Spiel, ein neuer Spielstein, so, ne? Und deswegen wäre es auf jeden Fall komponentengesteuertes, da werde ich dabei bleiben, und das mit dem Feuer ist eine extrem gute Idee, aber dann muss man auch gucken, dass man nicht zu nah an dem Spielprinzip von dem anderen
ja,
ist.
Ja, das stimmt.
Und wenn man jetzt einfach nur Elektrik oder Strom durch Feuer ersetzt und die Module durch irgendwelche Kessel oder so, dann weiß ich nicht, ob das dann vielleicht so gut funktionieren würde. Also ist die Frage.
Also ich überlasse dir die Idee gerne. Kannst du mal gucken, wie weit dich diese Knetmasse treiben wird. Wenn daraus ein Spiel wird, ne? Selbstverständlich wünsche ich mir die Royals. Wie sagt man?
Die Royalties, ja.
Ach so, die Royals.
Die Royals, ja.
Ein langer Freitag, ich sag's mal so. Also, das ist mein Vorschlag zur Zusammenarbeit. Kannst du mal gucken. Falls es passiert, liebe Leute da draußen, keine Sorge. Dann wird das kenntlich gemacht, dass in Zukunft auch die coole Spieleschmiede ist, wie die Fachkollegen der 80er gesagt haben. Aber bis dahin bleibt erstmal alles so, wie es ist. Sprachlos.
Also ich, wie gesagt, die Frage ist wirklich, wie geht man um mit Ideen? Und ja. Es ist ja auch, also eine Sache auch nochmal ja. zum Thema von vorher, wie kommuniziert man das Spiel? Ja. Und ich habe das früher auch gerne als einen Deckbuilder bezeichnet. Und Deckbuilding-Games sind ja Games, die vor 3 Jahren, also es sind ja diese digitalen Kartenspiele, ne, wo man irgendwie eine Handvoll Karten hat. Und es gab diese Zeit vor 2, 3 Jahren, wo gesagt wurde, jeder, der nicht ein Deckbuilding-Spiel macht, ist eigentlich doof. Weil das auf Steam die lukrativste Ecke ist in so einer Art von Grafik oder Diagramm, was dann da immer gezeigt wurde. Veröffentlichte Spiele versus durchschnittlicher Erlös. Und das Interessante war jetzt für mich auch zu sehen, wie sich so ein bisschen dieses Sentiment um diese Deckbuilding-Spiele verändert hat die letzten 2 Jahre.
Ja.
Nämlich, die kann keiner mehr sehen. Und es tut mir dann echt leid für Studios, die halt dann vor 2, 3 Jahren angefangen haben, okay, krass, Deckbuilder-Spiele sind die Nummer 1, lass uns das als nächstes Spiel einen machen. Und der Geschmack jetzt in den nächsten 2 Jahren sich so geändert hat, dass ich jetzt schon mehrmals gehört habe, von Leuten im Internet, aber auch von echten Menschen. Wenn ich noch einen Deckbilder sehe, dann gehe ich so. Wenn jetzt hier noch jemand mit einem Deckbilder um die Ecke kommt, dann
andererseits haben wir jetzt sowas wie Balatro, das ja ein Deckbilder ist und ja super erfolgreich ist. Also es gibt dann die Ausreißer auch wieder.
Ja, es ist einfach irgendwie spannend, wie sich das so schnell bewegt, ne? So dieser Markt der Ideen und als um nochmal aufzugreifen, womit wir unser letztes Gespräch geschlossen haben,
ja.
Da hast du mir die Frage gestellt, wie hat meine akademische, meine Karriere in der Akademie zu tun mit dem Spiel, was ich jetzt mache? Und ich konnte da keine gute Antwort finden.
Ja.
Und jetzt habe ich aber doch für mich ein bisschen so die Antwort entdeckt. Es sind beides einfach Felder, in denen es wirklich sehr stark um das Konzept geht, um die Herangehensweise, um die originelle Idee. Und alles hat so eine gewisse Halbwertszeit. Wenn deine Idee hinten dran ist, dann ist es irgendwie nicht mehr so relevant. Ne? Das ist einfach beides solche ja, sehr schnelllebigen. Also ich meine, klar, es gibt natürlich Leute, die forschen über Sachen, die davon unabhängig sind. Aber jetzt so von der Herangehensweise, ja, und das finde ich dann doch ziemlich aufregend in der Spieleindustrie, dass alle paar Jahre gibt's einfach den großen Wurf, danach gibt's wieder die Phase, wo irgendwie das dann kopiert wird oder dann wieder gekreuzt wird und wie sich das eben so entwickelt, so die Genres, ne? Und ich meine, als Kunsthistoriker interessiert mich ja schon wirklich sehr für Genres und deren, wie die eben so entstehen und was dann eben so die Merkmale sind und wie die auch wieder aufhören und in was die münden. Und deswegen finde ich das ziemlich spannend, in der Spieleszene so am Ball zu bleiben, zu gucken, was machen Leute. Und jetzt natürlich für mich konkret, wenn ich jetzt einen mehrjährigen Produktionsprozess wieder anfangen will, dann muss es schon eine Idee sein, die auch in 2 Jahren noch irgendwie nicht den Leuten dann schon, nicht die Leute schon nervt. So.
Ich sag nochmal, Rogue Fire. Luca.
wir können da mal ein bisschen. Wir können uns mal treffen und machen mal so ein bisschen mit so Klätzchen oder
wie mit Gamescom. Da können wir Klätzchen spielen. Das ist der nächste Fixpunkt in unser beider Kalender. Da werden sich die Wege wieder kreuzen.
Also ja, die Ideen, das ist immer so natürlich das Niedliche, wenn Leute halt kommen mit einer Idee und dann halt sagen, also jetzt unabhängig von deiner Idee, aber wenn Leute sagen, ich brauche jetzt nur noch jemanden, der das umsetzt.
Ja, genau.
Und das ist natürlich, Ideen hat man, glaube ich, viele, und da ist aber dann die Frage, auf welches setzt man so sein, ne, was ist so das Pferdchen, auf was man setzt?
Ja. Ja, ja. Nee, also um Gottes Willen, bitte nimm dir alle Freiheit zu sagen, das ist eine scheiß Idee. Ich fand es nur selber lustig, einfach nur die Vorstellung. Ich kann mir das immer so schön vorstellen, aber der Weg dahin ist natürlich monatelanges Weinen und Schmerzen, deswegen lassen wir das mal lieber. Aber apropos lassen, ich entlasse dich jetzt in deinen Tag, denn wir haben es hinter uns. Wir haben unser kleines Stündchen hier zu einem Ende gewrungen und ich habe es mal wieder sehr genossen. Das war ja wirklich hochinteressant. Ohne Witz, ich meine das ganz ernst, zu hören, was in diesem einen Jahr passiert ist und auch mal wieder so einen Einblick zu bekommen hinter die Kulissen von diesem Spiel, das ich ja jetzt hier mitverfolgt habe. Es war hochinteressant. Wirklich, großen Dank.
Danke dir, dass du mich da so unterstützt, und es ist wirklich, es ist einfach extrem wichtig, so da durch den ganzen Noise so sich so durch zu buxieren, ne? Also es gibt ja so viele Spiele, Firmen und junge Studios und neue Projekte und geförderte Sachen, und alle konkurrieren halt um dieselbe Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich, es wird einfach immer schwieriger, das ist wirklich so, also Steam wird unnachgiebiger, die Social Media sind auch alle nur noch bezahlt, Twitter ist einfach am explodieren, und deswegen ist es dann einfach dann doch vielleicht sogar am wichtigsten, wenn man deine ganze Zuhörerschaft, dass das echte Menschen sind, die sich das gerne anhören, ja, und denen man das nicht irgendwie vorsetzen muss, bezahlte Anzeigen oder was so die neuen Vermarktungswege sind, gerade auch für Indies, was halt früher nicht denkbar gewesen wäre, dass man da schon Geld auf Social Media werfen muss. Aber es ist einfach, glaube ich, gerade so die Realität, und insofern bedeutet es natürlich echt sehr viel, wenn du da irgendwie als Mensch aus Fleisch und Blut da irgendwie mit deiner Stimme sagst, hier, das ist ein interessantes Spiel.
Guck mal, haben wir richtig schön den Bogen nochmal geschlagen zu Beginn des Gesprächs. Dafür danke ich dir auch. Jetzt fühlt sich alles noch runder an. Toll. Du, ich drücke alle Daumen für die Zukunft. Wir sehen uns ja bald wieder, wenn alles funktioniert, auf der Gamescom. Bin ich schon sehr gespannt, was wieder bis dahin bei dir passiert sein wird. Und ansonsten, du, gedrückte Daumen.
Ich bin ja mit meinem eigenen Booth da in der Indie-Arena.
Ich weiß, super geil.
Da musst du auf jeden Fall vorbeikommen, und dann trinken wir Kaffee, und dann kannst du vielleicht ein kleines Special vor Ort oder sowas. Vielleicht schaffe ich es in den Dom Gamescom Roundup.
Mein Wunsch ist, das ist jetzt wahrscheinlich doof, das jetzt zu sagen. Naja, das versendet sich. Niemand wird das jetzt noch sich merken. Mein Wunsch ist, das habe ich auch diesen Moment gerade gemerkt, dass das mein Wunsch ist, auf der Gamescom mich in so ein Publisher-Meeting mal rein zu sneaken und Rogue Fire zu pitchen, mit aller Ernsthaftigkeit aber, und mal zu gucken, wie weit ich komme. Also, wer weiß, vielleicht meldet sich ja wirklich jemand und sagt, du, mein Name ist, Ubisoft. Was weiß denn ich? Und dann sage ich, haha, ich war die ganze Zeit Journalist. Und dann, Luca, wir sollten das Gespräch beenden. Es wird zunehmend fieberträumig. Vielen Dank dir.
Vielen Dank dir. Und bis zum nächsten Gespräch hoffentlich.
Jawohl. Tschüss.
Ciao, danke.
So, vielen Dank an Luca und an euch da draußen für eure und deine und wie auch immer Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, und freue mich sehr, dass ihr da draußen, ne, euch ein weiteres Mal dazu entschlossen habt, eine Folge in der Welt von Okay Cool anzuhören. Falls ihr noch mehr von diesem Kram hier wollt, fühlt euch herzlich eingeladen, ein Steady-Abo abzuschließen für 5 Euro im Monat. Seid ihr dabei und unterstützt nicht nur unabhängigen Spieljournalismus, sondern auch ganz tolle, moderne, frische Formate, die Blicke werfen auf Spielkultur, von Audioreportagen bis hin zu Spielbesprechung und vielen weiteren tollen Dingen, die allesamt eure Zeit verdient haben. So, liebe Leute, ich würde sagen, den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns bald wieder hier bei OKCOOL. Okay,